und dann ja auch fast durchmarschiert die letzten 20 der 21 Spieltage auf Platz 1, dem Aufstiegsplatz, dem direkten Aufstiegsplatz in unserer Liga, als sensationeller Durchmarsch kurz davor und dann aber doch noch abgefangen. Aber dementsprechend ist die Richtung schon mal vorgegeben und wir hoffen weiter an allen Stellschrauben zu drehen, die man denn so beeinflussen kann, um das dann auch wahrscheinlicher zu machen.
Ja, ich finde die Parallele ganz, ganz spannend, gerade die Matthias gesagt hat, eigentlich der Wunsch aufzusteigen und dann ging es auf einmal runter. Ähnlich war es ja bei uns auch. Es wurde das Ziel Aufstieg 2025 ausgerufen und man findet sich in 24, 25 in der vierten Liga wieder. Also.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Und heute habe ich zwei Gäste in unserem Podcast, beide aus dem Fußball, beide auch mit durchaus sehr, sehr sportlichen Ambitionen und beide leider aber nicht immer nur im Lichte der Öffentlichkeit. Die Rede ist von zwei Traditionsclubs, die wir aktuell erst in der Regionalliga wiederfinden. Die Rede ist vom MSV Duisburg. Wir haben dort den Head of Marketing und Sponsoring Christian Koke dabei. Und der MSV Duisburg ist ja zum ersten Mal jetzt in die Regionalliga runtergegangen und hat da eine völlig neue Euphorie wieder erwarten entfacht, rund um den Verein, rund um den Standort und ist auch nebenbei auch noch gut in die Saison gestartet sportlich, aber auch mit viel, viel Marke auch schon gesegnet ist. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt, den er da mitbringt bei unserem Gespräch. Denn was Marke eigentlich ausmacht, und was auf wessen Fundament da gebaut wird. Das hat er sehr schön erklärt. Generell war es ein sehr gegenseitig inspirierendes Gespräch. Ich hatte meine Fragen gar nicht alle so stellen können, die ich hatte, sondern die beiden haben sich gegenseitig die Bälle zugeworfen. Das habe ich auch gerne ein bisschen laufen lassen. Für mich dann vielleicht auch etwas der ruhigere Teil. Und die beiden haben das ganz gut gemacht. Der ist auch ein bisschen länger geworden, der Podcast. Und freue mich, wenn ihr bis zum Ende zuhört. Denn das ist auch gerade am Ende nochmal ganz spannend geworden. Also, viel Spaß bei dieser Folge mit Matthias und Christian. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann und heute mit zwei Köpfen. Ja, da freue ich mich wieder mal sehr drauf, denn wir kennen sie alle, wir rufen immer wieder danach, wir schauen uns immer wieder um nach den Ergebnissen, nach den Tabellenplätzen und sind auch immer wieder gerne in den Stadien. Die Rede ist von den sogenannten Traditionsvereinen und ich habe zwei Gäste hier bei uns im Podcast. Ja, die suchen wir leider in den ersten, zweiten, dritten Bundesligen. Aktuell vergeblich, aber das wollen wir ändern und darüber sprechen wir mit den beiden Experten dazu. Die Rede ist von auf der einen Seite Christian Koke. Christian ist Head of Marketing and Sponsoring vom MSV Duisburg und ich freue mich sehr, Christian, dass wir es geschafft haben, hier zusammen im Podcast zusammenzukommen. Moin, Christian.
Moin nach Hamburg, lieber Stefan. Ja, lieben Dank für die Einladung und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit euch beiden.
Genau, du sagst es schon, mit euch beiden, wie üblich, haben wir auch wieder einen zweiten Gesprächspartner dafür hier in unserem Podcast geholt. Und auch da handelt es sich um einen Verein, den ganz viele, viele schon seit vielen Jahren kennen. Die Rede ist hier von den Stuttgarter Kickers und ich begrüße den Geschäftsführer Matthias Becher. Moin Matthias, Grüße nach Stuttgart.
Hallo Stefan, hallo Christian, Grüße aus Stuttgart.
Dann herzlich willkommen euch beiden. Ja, die Rede habe ich, oder worum geht's, was habe ich gerade gesagt, die Vereine, die ihr beide vertretet, die sind prominent genug, da können wir noch ein kleines Wort drüber verlieren, aber dürften vielen, vielen bekannt sein. Leider vermisst man euch samstagsabends um 18 Uhr in der Sportschau und das sollten wir ändern. Und wie ihr das angehen wollt und was dazu notwendig ist, das besprechen wir jetzt mal in dieser knackigen Stunde. Christian, bevor wir da einsteigen, vielleicht magst du uns einmal erklären, wer bist du eigentlich, wie bist du in die Rolle gekommen, was waren deine Positionen, was verbindet dich mit dem Sport, mit dem Fußball im Speziellen? Vielleicht magst du uns einmal einen Teil deines Lebenslaufs erzählen.
Das mache ich dann sehr gerne, Stefan. Ich habe selber natürlich in meiner Vergangenheit sehr viel Sport getrieben, Leistungssport. Ich war Wasserballspieler, lustigerweise hier in Duisburg, bin auch gebürtiger Duisburger und habe das ja bis zur Nationalmannschaft hochgespielt. Fokus aber stärker auf die Bundesligamannschaften gehabt. Und dann war irgendwie auch klar, dass ich irgendwie mein Leben weiterhin nach der aktiven Laufbahn im Sport verbringen möchte. Hab in Köln Sport studiert, war so einer der ersten, der dieses Thema Business in Köln mitgestaltet hat, beziehungsweise studiert habe. Und bin danach dann in die Branche reingekommen. Über damals die NFL Europe mit Rhein Fire, wo wir wirklich sehr kreativ Marketing, Sportmarketing neu gestaltet haben, eine Stadt ja zum Leben erweckt haben mit einer Sportart, die zu dem Zeitpunkt definitiv nicht sehr populär war und ja tolle, crazy Sachen gemacht haben. Über die Lufthansa in der Kommunikation und im Produktmarketing gearbeitet, die Auswechselbänke beim FC Bayern damals hingebaut, Olympiamannschaft etc. War eine tolle Reise mit der Lufthansa. Und danach bin ich dann zur Sportstadt Düsseldorf gewechselt, aus Frankfurt wieder zurück an den Rhein. Und das war auch für mich eine sehr, sehr schöne Aufbauarbeit. Es begleitete mich immer irgendwie so ein bisschen, Aufbauarbeiten zu leisten. Ich war 8 Jahre lang Abteilungsleiter der Sportstadt Düsseldorf, vom Skilanglauf auf Weltcup über DTM-Präsentation auf der Kö, aber auch immer die Sportvereine in Düsseldorf zu unterstützen. Natürlich da auch schon Fortuna Düsseldorf, die in dieser Phase in einer ähnlichen Situation waren wie der MSV Duisburg heute. Deswegen sind mir die Themen schon sehr, sehr lange bekannt. Was mein Profil vielleicht nochmal abrundet, außerhalb des Fußballs ist, dass ich dann nochmal 7 Jahre lang Verlagsleiter eines Medienhauses in Düsseldorf war. Ja, und dann 3 Jahre lang Vorstand von Fortuna Düsseldorf für die Bereiche B2B und B2C, also alles eigentlich, was das Marketing so zu bieten hat.
Da steckt eine ganze Menge an Sportexpertise drin, auch unterschiedliche Sportarten. Gibt es noch eine Sportart, die du aktuell noch selber betreibst?
Ja, also so punktuell spiele ich immer noch Wasserball, wobei das Wasserball ist immer eine Sportart, die, da musst du schon was tun, damit es Spaß macht, und dieses Tun, da habe ich nicht ganz so viel Zeit, deswegen schwinge ich sehr gerne den Tennisschläger, mit meiner Truppe jetzt 2-mal hintereinander aufgestiegen und das macht sehr viel Spaß, aber das ist so eine Ergänzung halt.
Wasserballer hatten wir noch nicht im Podcast. Das ist ja auch schon durchaus eine sehr anspruchsvolle Sportart, wenn man das sich so anschaut, ne?
Ja, also was heißt du musst halt schwimmen können, du musst dich im Wasser bewegen können. Da haben schon einige Probleme, richtig. Und dann musst du natürlich einen Ball werfen und fangen können. Das ist also koordinativ und kräftemäßig natürlich schon eine herausfordernde Sportart, aber sonst geht es, aber du kennst genug Wasserballer eigentlich. Also ich glaube, wenn wir die Namen mal durchgehen würden, würdest du sehr schmunzeln, wer alles im Wasserball gespielt hat.
Vielleicht machen wir daraus noch eine separate Folge. Ehemalige Wasserballer, die jetzt im Sportbusiness aktiv sind.
Ja, so ist es.
Das ist nochmal ein schöner Input. Lass uns einmal zu Matthias nach Stuttgart gehen. Matthias, auch du hast ich habe zumindest gesehen, dass da 1-2 andere Sportarten noch eine Rolle gespielt haben bei dir im Leben bisher. Vielleicht magst du uns einmal erzählen, wer bist du, wie bist du da hingekommen, was waren deine Sportarten?
Ja, total gerne. Also grundsätzlich, jetzt bin ich erstmal in der 5. Saison in der Rolle des Geschäftsführers bei den Kickers. Wobei man dazu sagen muss, dass wir auch noch einen Sportdirektor haben. Also ich kümmere mich im Wesentlichen um die Felder außerhalb von der Wiese direkt. Da jetzt in der 5. Saison und tatsächlich auch ein Quereinstieg vielleicht. Ich habe im Vorfeld, habe ich dann zwar mal Sportmanagement Master gemacht, davor ein BWL-Studium abgeschlossen. Ich war auch mal im Fußball unterwegs in Hoffenheim, zu den Zeiten, wo sie gerade nach oben gekommen sind. Da war ich vor allen Dingen im NLZ aktiv, im Bereich der Videoanalyse. Habe tatsächlich auch mal fast eine ganze Saison als Co-Trainer bei der U17 mitgemacht, obwohl ich eigentlich nicht aus dem Fußball komme. Das war ein Pilotprojekt, weil die fanden sehr interessant mein Profil als Trainer im Feldhockey. Da komme ich eigentlich her, irgendwie mal zum Feldhockey gekommen. Da hat mich die Leidenschaft gepackt und das ist ja auch eine ähnliche Randsportart, die alle 4 Jahre nur so richtig im Mittelpunkt steht. Und ich war im Nachgang vielleicht auch zum Glück, aber kein wirklich doller Spieler. Also Nationalmannschaft am Schläger, das war nicht meins. Aber habe dann ganz früh diese Trainerschiene für mich entdeckt. Und das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gebracht. Da konnte ich mich mit einbringen und habe dann so im Hockey da ganz viele Jahre Jugendteams trainiert, Jungs, Mädels, auch dann die Bundesligamannschaften, Frauen, dann die Herren, strategische Leitung im Sport gemacht und dann auch parallel auch immer wieder mit den Nationalmannschaften, U16, U18 Bundestrainer. War bei der U21 mal bei Weltmeisterschaften, sind wir Weltmeister in Indien geworden, ein tolles Erlebnis war, wenn man das so betrachtet, wahrscheinlich dann als einer der Höhepunkte bei den Olympischen Spielen in Rio. Haben wir Bronze geholt 2016 als Co-Trainer mit dabei. Also habe in der Hockeywelt eigentlich ziemlich viel erlebt. Und gleichzeitig war mir dann, das war jetzt so vor 5 Jahren irgendwie klar, ich will mal raus aus dieser Bubble. Und wir haben da tollen Leistungssport betrieben und gerade das Thema Talententwicklung, da mit dabei zu sein. Duale Karrieren sind es ja dann immer zu begleiten, Projekte vorzubereiten auf eine Weltmeisterschaft und Co. Hat richtig viel Spaß gemacht. Aber ja, es war eben, wenn wir Deutscher Meister im Verein geworden sind, dann hat sich am nächsten Tag meine Mutter mitgefreut. Und das war aber auch wahrscheinlich so die Einzige, die es mitbekommen hat. Und das ist natürlich in dieser großen Fußballwelt was ganz anderes, wenn wir da aus der 5. in die 4. Liga aufgestiegen sind. Da waren irgendwie 8.000 Leute im Stadion mit Kickers-Tattoo, mit Tränen überströmt, vor Freude. Also diese emotionale, breite Basis, die man damit erreichen kann, gerade in so einem Traditionsverein, die's in Deutschland in keiner anderen Sportart so zu haben. Das war ein Riesenmotiv, warum ich im Fußball jetzt gelandet bin, auch dauerhaft. Und das zweite Motiv war dann auch, wir hatten tolle Bedingungen im Hockey, allerdings auch immer abhängig von Mäzen, die das eben unterstützen aus ihrer persönlichen Leidenschaft raus. Und so richtig wirtschaftlich über Sponsoren oder über Ticketing und Sonstiges, das ist schon wirklich anspruchsvoll. Da ist dann schon eher Mäzenatentum als alles andere. Und das ist natürlich auch eine Chance, die man im Fußball hat. Und das waren so die zwei Beweggründe, wobei ich auch ehrlich sagen muss, nach meiner Hockeyzeit oder zum Ende meiner Hockeyzeit, wo ich überlegt habe, was kommt als nächstes, da war durchaus auch irgendwie ein Start-up oder eine Unternehmensberatung und die großen Städte. Ich komme aus Mannheim, aber die großen Städte mit Hamburg und München und Berlin eine Option. Und es war auch eher ja fast Zufall, weil eben in dieser Hockey-Bubble bekannt wurde, ich gehe da raus. Und dann war in der Stuttgarter Hockey-Bubble der Draht zu der Stuttgarter Fußball-Szene ganz nah. Und dann gab es die Empfehlung. Und dann hatte ich da in den ersten Gesprächen bei uns mit dem Präsidium im e.V. ja nun mal sehr entscheidend, tolle Gespräche, viel Vertrauensvorschuss erhalten. Und als ich dann begriffen habe, was das für ein Projekt hier ist, beziehungsweise ja nicht ein Projekt, sondern was das für ein Traditionsverein mit welcher Wucht ist und welche Chancen es hier gibt, da hat mich die Motivation gepackt. Ich habe es auch bis heute nicht bereut und dementsprechend starten wir jetzt gerade in die 5. Saison, in der ich in der Rolle jetzt für mich gefühlt am richtigen Platz aktuell bin.
Das jetzt merken wir also, die Fußballbranche ist durchsät mit ehemaligen Wasserballern und mit ehemaligen Hockeyspielern. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis hier, denn auch die Hockeyspieler sind ja viel im Sportbusiness unterwegs, das freut mich. Und Olympia hast du angesprochen, du hast das volle Stadion angesprochen. Ich glaube, wir haben ein paar Themen, über die es sich lohnt zu reden. Ich würde aber gerne noch einmal einsteigen in die aktuelle Struktur eurer jeweiligen Vereine. Wenn ich das richtig gesehen habe, Matthias, seid ihr noch oder ihr seid ein e.V. Und das heißt, da gibt es mit Sicherheit dann auch ein paar Unterschiede noch zu auch teilweise anderen Strukturen. Wir kommen ja gleich nochmal zum Christian. Sag mal ganz kurz was zu der Anzahl Mitarbeiterstrukturen in den Bereichen. Vielleicht kannst du auch einmal was zum Thema Vermarktung nochmal sagen. Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, total gerne. Genau, also ein reiner e.V., auch nichts ausgegliedert, Profimannschaft nicht, die heißt bei uns erste Mannschaft, weil wir noch nicht oder nicht mehr in der Profiliga sind. Wir haben zwar auch ein Nachwuchsleistungszentrum, ein lizenziertes, das hatten wir auch zu unserer 5. Liga-Zeit. Also wir sind ja 2016 abgestiegen, eigentlich mit der Idee, aus der 3. in die 2. hochzugehen, weil im Vorjahr ganz knapp gescheitert. Und dann anstelle diesem Aufstieg, den Abstieg in die 4. und der Unterschied aus 3. und 4. Liga, der ist ja nun mal riesig. Und hat man es dann auch nicht schaffen können, glaube ich, da schnell wieder nach oben zu gehen und sind dann ein paar Jahre wirklich in der fünften Liga gelandet. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, Rainer e.V. Mit einem Nachwuchsleistungszentrum und 3.500 Mitglieder. Auch noch andere Abteilungen, wobei mein Tagesgeschäft kümmert sich schon wirklich zu 90% um Fußball. Andere Abteilungen haben wir aber auch wie Handball, wie Leichtathletik, die dann auch eine gute Jugendarbeit haben. Grundsätzlich aber eben Fußball, grundsätzlich e.V. Und hier auf der Geschäftsstelle sind wir mit einer Person, die sich um die Finanzen kümmert, hauptamtlich einer Person, die zum Glück schon seit über 20 Jahren da ist, die Orga und alle anderen Themen macht, wenn man sonst keine Ahnung hat, und einer hauptamtlichen Person, einer dritten, neben mir dann vier hauptamtliche Personen, einer dritten hauptamtlichen Person, die sich um Sponsoring kümmert, wenn es die Überschrift jetzt ist. Eine Kickers-Legende, ehemaliger Kapitän und der den Verein wirklich wie kein anderer repräsentieren kann. Und jetzt haben wir auch noch zwei duale Studenten, die machen duales Fernstudium. Das heißt, die sind auch wirklich ein paar mehr Tage vor Ort und vor allen Dingen auch für einen Block mal weg. Das hat sich total bestärkt, das weiterhin auch so zu machen. Total ausgezahlt jetzt schon. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Viermal Hauptamt, zweimal duale Studenten. Und dementsprechend decken wir ganz viel auch über Ehrenamtliche ab, die damit ganz viel Leidenschaft an den Spieltagen, aber auch drumherum uns unterstützen. Und so sind wir da aufgestellt, zumindest das jetzt, was die Verwaltung oder die Geschäftsstelle angeht. Genau, das mal so rundab. Wir vermarkten uns selbst. Zu den Zeiten, wo wir aus der dritten in die zweite wollten, hatten wir mal UFA mit an Bord. Die wurden mittlerweile, glaube ich, von Sports 5 geschluckt. Und die haben da natürlich in der Zeit gut gearbeitet, ein gutes Fundament gelegt. Aber in der fünften Liga externe Vermarkter macht nicht wirklich Sinn. Und auch jetzt passt es zu dem Verein, so wie wir gerade sind, dass wir mit der Kickers-Legende Enzo Marchese als Gesicht uns da vermarkten und mit dualen Studenten dahinter das machen. Und ja, gleichzeitig ist natürlich das ein Feld, wo wir ja spätestens mit dem Schritt zurück in den Profifußball da noch viel Potenziale haben, die man dann auch sicherlich nochmal leichter heben kann. Und auch als zweites Gebiet diese ganzen Digitalisierungsthemen, wenn ein Verein ja ums Überleben kämpft in der Phase und das erfolgreich ohne eine Insolvenz geschafft hat, dann bleiben aber ganz viele Sachen und gerade eben so digitalisierungsstrukturelle Themen super auf der Strecke. Und das sind bestimmt Felder, die wir jetzt schon heben konnten in der Phase, wo es wieder ein bisschen ruhiger war und eher bergauf ging. In der vorletzten Saison, der Aufstieg aus der fünften Liga endlich in die vierte rein und dann ja auch fast durchmarschiert die letzten 20 der 21 Spieltage auf Platz 1, dem Aufstiegsplatz, dem direkten Aufstiegsplatz in unserer Liga, als ja sensationeller Durchmarsch kurz davor und dann aber doch noch abgefangen. Aber dementsprechend ist die Richtung schon mal vorgegeben und wir hoffen weiter an allen Stellschrauben zu drehen, die man denn so beeinflussen kann, um das dann auch wahrscheinlicher zu machen.
Das ist schon eine sehr schlanke Struktur, würde ich sagen, die da vorliegt. Ich komme gleich nochmal dazu auf eine Nachfrage, aber ich würde einmal den Christian hören wollen. Ich könnte mir vorstellen, Christian, wir beide können eine Augenbraue ein bisschen hochziehen, respektvoll. Ich glaube, eure Struktur ist dann nochmal ein bisschen anders. Hat aber auch damit zu tun, wie eure sportliche Historie auch sich darstellte. Aber lasst doch mal kurz hören, wie ist der MSV Duisburg da aufgestellt? Ihr seid kein e.V., also ihr seid natürlich noch irgendwo ein e.V., aber es wird halt auch eine ausgegliederte GmbH. Erklär uns doch einmal das Gesamtkonstrukt.
Ja, ich finde die Parallele ganz, ganz spannend, gerade die Matthias gesagt hat, eigentlich der Wunsch aufzusteigen und dann ging es auf einmal runter. Ähnlich war es ja bei uns auch. Es wurde das Ziel Aufstieg 2025 ausgerufen und man findet sich in 24, 25 in der vierten Liga wieder. Also insofern gibt es da, glaube ich, Parallelen. Ich bin seit 1. März hier an Bord beim MSV Duisburg und auch was Strukturen und sowas angeht, du hast es gerade gesagt, da bin ich natürlich schon auch anderes gewohnt. Wir haben hier auch am Ende des Tages auch ein schlankes Team, was in der KGGA angegliedert ist, also diesen Bereich, der den Profifußball und so haben wir auch alles für die Regionalliga weiterhin aufgebaut, umfasst hier an der Geschäftsstelle roundabout 15 Personen, Dann haben wir auch ein lizenziertes Sterne NLZ, was auch wirtschaftlich ja einiges schluckt an Geld, was uns aber auch das wert ist, weil wir glauben daran, dass wir viele Chancen haben mit einem NLZ. Aber dadurch kann man sich auch auf der einen oder anderen Seite nicht mit anderen Vereinen vergleichen, die hier in der Regionalliga oder auch in der dritten Liga spielen. Da haben wir einfach ja ein anderes Konstrukt, was wir aber probieren, wie gesagt, zu pflegen und zu hegen. Bei uns ist es so, dass der e.V. dann alles, was unter der U16 ist, sozusagen in seiner Betreuung hat, plus den Fußball-Frauensport. Das ist im e.V. angegliedert. Und dann haben wir noch einen Dachverein. Da sind dann Handball, Turnen und so weiter, die den Markennamen MSV Duisburg weiterhin tragen. Das sind aber eigenständige Vereine, die aber sozusagen in einer Dachorganisation trotzdem noch weiter mit uns zusammenarbeiten, wobei sie ja ihre eigenen Mitgliederversammlungen haben und wie gesagt auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist komplex, auch was die Strukturen dann von der KGaA, Aufsichtsrat, dann gibt es einen Vorstand für den e.V. und einen Verwaltungsrat. Also wir haben einige Gremien hier rund um den MSV Duisburg.
Und speziell auf die Vermarktungssituation nochmal einzugehen, Christian, da seid ihr, anders als die Kickers, ein bisschen anders aufgestellt.
Ja, absolut. Wir haben einen langfristigen Vertrag, beziehungsweise arbeiten schon sehr lange mit Sport 5 zusammen. Die Kollegen hier vor Ort machen einen sehr guten Job für den MSV Duisburg. Du weißt so ein bisschen aus meiner Historie heraus, dass ich die Fortuna damals in die Eigenvermarktung geführt habe und auch eigentlich ein großer Freund der Eigenvermarktung an einem Standort bin, der dann doch irgendwo am Ende des Tages sehr stark regional bezogen ist. Wenn ich mir die Sponsorensituation hier rund um den MSV angucke, wenn ich jetzt gerade hier aus dem Fenster rausgucke ins Stadion, dann sehe ich erstmal sehr viele regionale Partner. Und da sage ich immer, naja, braucht man dafür unbedingt einen Vermarktungspartner? Eigentlich eher nein. Auf der anderen Seite muss man an dieser Stelle hier sagen, dass Sport 5 dem MSV schon einige Male wirklich tatkräftig unterstützt hat und dass eine gute Kooperation hier zwischen dem MSV Duisburg und Sport 5 ist.
Noch mal ganz kurz vielleicht, wie viele Mitarbeiter sind da für die Vermarktung und wie viele Mitarbeiter möglicherweise auf eurer Seite für die Betreuung der Partner zuständig?
Also die Vermarktung ist immer so ein bisschen wechselnd. Eigentlich waren sie immer zu dritt. Gerade ist aber ein Übergang. Also sind sie eigentlich nur zu zweit gerade unterwegs, aber langfristig sind sie wieder zu dritt. Und wir haben, ich sag jetzt mal, für die ganzen Themen rund ums Marketing haben wir 5 Mitarbeiter. Wir haben auch 2 duale Studenten, ähnlich wie bei euch, Matthias. Ist das eine sehr, sehr gute Unterstützung, die uns hilft. Die decken den ganzen Eventbereich ab, weil mir schon es sehr wichtig ist, dass wir mit unseren Partnern viele Veranstaltungen machen, damit sie den MSV Duisburg auch ja erleben können außerhalb der 90 Spielminuten am Samstag oder Freitagabend. Wir haben 2, die sich komplett um die rechte Umsetzung kümmern und dann noch einen Mitarbeiter, der im Endeffekt alle ja Club-Marketing-Themen haben, bis hin zu Digitalisierung etc.
Mhm. Matthias, du hast es gesagt, in der vierten Liga habt ihr fast den Durchmarsch gemacht. Jetzt seid ihr da noch ein weiteres Jahr, ihr habt ein Ziel. Welchen Etat habt ihr, beziehungsweise welchen Etat kalkulierst du, braucht's für den Aufstieg?
Also wir als e.V. drehen den Rad in einem normalen Jahr, wenn wir nicht im DFB-Pokal spielen, ist leider noch normal zwischen 4 und 5 Millionen so als Gesamtumsatz, aber eher 4, denke ich mal. Da ist natürlich dann aber auch das NLZ mit drin, die anderen Abteilungen, alles drum und dran. Es ist ja immer ganz schwierig, wenn man von Etats bei der ersten Mannschaft spricht. Was zählt man da alles mit rein? Also ich glaube, ich kann ein Etat von 500.000 und ein Etat von 3,5 Millionen gerade benennen für unsere Mannschaft, je nachdem, ob da mit VBG und Reisekosten und alles reden könnt oder einfach nur die Gehälter. Ich glaube auch, dass es in den Ligen, in den Regionalligen ganz unterschiedlich ist. Ich glaube, im Westen, in der Spitze und auch bei uns in der Regionalliga Südwest, wenn man da aufsteigen möchte, das ist ja dieses Nadelöhr- und Rattenrennen von dem einen Team, das es nur schafft, da wird die Luft schon ganz schön dünn. Ich glaube, da sind die Mannschaften in der Vergangenheit mit einem Etat von 3 Millionen rund, vielleicht sogar ein bisschen mehr in der Regionalliga Südwest, dann irgendwann letztendlich mal aufgestiegen. Da müssen wir uns noch ein bisschen strecken, wenn wir das wirklich sauber aufstellen wollen. Aber das braucht scheinbar. Es kann auch anders gehen. Wir hätten es im letzten Jahr fast gezeigt. Und gleichzeitig, wenn man jetzt bei uns aufs letzte Jahr schaut, bei uns sind auch wirklich viele zweite Mannschaften mit dabei. Die muss man da, glaube ich, auch nochmal komplett ausklammern. So, also wenn irgendwie in Hoffenheim beim VfB in Frankfurt oder so entschieden wird, jetzt gehen wir mit der zweiten Mannschaft hoch aus strategischer Sicht, dann haben die ja sicherlich ein paar Wettbewerbsvorteile auf der finanziellen Seite. Zum Glück ist es ja nicht nur das, aber ich glaube, so schätze ich das ein für die Regionalliga Südwest zumindest mal, und so sieht es ungefähr bei uns aus. Das meiste machen schon unsere Sponsoren, die Partnerschaften, an dem Gewinn, an den Einnahmen zumindest. Danach kommt Ticketing bei uns. Also ich würde mal so sagen, gut 30-40% sind Sponsoring, danach kommt Ticketing. Und was dann kommt, wobei bei Ticketing natürlich auch ein paar Ausgaben dagegen stehen. Und dann kommen eben die Mitgliedsbeiträge, die Spenden sind bei uns sehr hoch. Ja, neues Produkt, aber das Thema Fußballschule, also für Nicht-Profi-Jugendfußballer da in den Ferien was anzubieten, das ist ein Projekt, was wir jetzt die letzten Jahre wirklich wahnsinnig toll weiterentwickelt haben. Wir hatten in der Vergangenheit irgendwie so 400, 500 Kinder übers Jahr verteilt, die in den Sommerferien da Betreuungsangebot bekommen haben. Jetzt kamen wir innerhalb von 2 Jahren von 400 auf 4000 Kinder über Partnervereine, drehen da ein relativ großes Rad. Und das ist natürlich auch eine Einnahmequelle. Aber genau, das ist so ungefähr der Bereich. Ich guck mal zum Christian rüber. Ist das bei euch dann ähnlich, gerade auch wenn es um die Spitze geht? Es muss man wirklich auch sagen, Regionalliga Südwest, da driftet es auch schon extrem weit auseinander, was da die Etats und die Möglichkeiten angeht.
Ja, also das ist natürlich, das muss man fairerweise sagen, bei uns hat noch keiner irgendwie groß die Erfahrung gehabt mit der Regionalliga. Ne? Der MSV Duisburg hat noch nie in der Regionalliga gespielt und insofern hatten wir da schon gewisse Herausforderungen, die wir erstmal für uns selber packen mussten. Wie gehen wir eigentlich mit so einer Situation um? Ich bin aber genau bei dir, Matthias. Das war bei uns genauso, dass wir gesagt haben, wenn man sich mal die letzten Jahre anguckt, welches Budget braucht man eigentlich, um aufzusteigen, dann bin ich bei dir, dann liegt das so 3 Millionen plus. Und so haben wir auch unsere Planungen dann angefangen und haben gesagt, okay, wir müssen uns genau mit diesen Summen auseinandersetzen. Und haben, glaube ich, auch in dieser Saison oder in diesem Sommer dann, ja, bis auf 2 Spieler hatten wir keine Spieler unter Vertrag und haben mehr oder weniger wie so ein Adventskalender jeden Tag einen Spieler vorgestellt, was am Ende des Tages bei unseren Fans auch sehr gut im Social Media angekommen ist. Wir haben uns da kreativ überlegt, wie wir das machen. Das war irgendwie auch eine schöne Reise, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das kannst du natürlich auch nicht wirklich jedes Jahr machen. Ne? Unsere Ausrichtung ist ganz klar, diesen Absturz in den Amateurfußball, in die Regionalliga sofort wieder auszumerzen und zu schaffen. Versprechen kann man das natürlich immer, also kann man leider nicht. Aber ich glaube, mit den wirtschaftlichen Voraussetzungen sind wir da den ersten Schritt gegangen. Bei uns sieht es halt so aus, dass wir wirklich auch im Sponsoring, wir haben 39 zu verkaufende Logen in verschiedenen Größen zwischen einer 10er Loge und einer 20er Loge. Wir sind bis auf 2 Logen, die wir aber für Spieltage brauchen, komplett ausverkauft. Wir haben im VIP-Bereich über die Hälfte der VIP-Tickets in den verschiedenen Kategorien verkauft. Also wir haben eine gute Ausgangssituation für diese Saison geschaffen. Vor, ich sag jetzt mal, roundabout 8 bis 10 Wochen wirklich keiner mit rechnen konnte, obwohl unsere Partner schon sehr früh signalisiert haben, egal in welcher Liga, wir gehen den Weg mit euch. Insgesamt haben wir es dann geschafft, dass wir hier gerade für Regionalliga-Verhältnisse, also deutlich über den Spieleretat von den Umsätzen sind im Sponsoring. Und was dazu kommt, dass die Mannschaft von Spieltag 1 eine gute Performance gerade abgibt und wir mit 8.000 Fans nach Gütersloh fahren, mit 10.000 in Oberhausen vor Ort waren und jeweils jetzt unsere ersten beiden Spiele, also morgen ist das nächste Heimspiel, vor 18.000 Fans hier zelebrieren dürfen. Das nimmt gerade irgendwie so die ganze Stadt mit und deswegen sind wir da ganz guter Dinge, dass wir das auch schaffen können. Aber so eine Saison ist lang und wir müssen unsere Hausaufgaben machen und ich glaube, Hausaufgabe Nummer 1, und das gilt, glaube ich, für den MSV Duisburg genauso wie für die Stuttgarter Kickers, diese harte Liga anzunehmen, weil du hast es gesagt, Matthias, nur der Erste kommt am Ende des Tages durch. Und es gab schon hier in der Regionalliga West tragische Nichtaufsteiger. Münster in seinem ersten Jahr des Abstiegs ist mit 71 Punkten, ich glaube, einen Punkt hinter dem Ersten, ich glaube, es war eine Zweitvertretung, die dann hochgegangen ist, nicht aufgestiegen. Ne? Und das kann dir halt leider in dieser Liga immer passieren, obwohl du dann über eine überragende Saison gespielt hast. Im Endeffekt bringt es dir dann gar nichts. Ne? Also deswegen sind wir trotzdem aber sehr positiv, dass wir diesen Weg jetzt hier vernünftig gehen können.
Danke euch beiden dafür. Matthias, hast du beim Christian jetzt den Etat rausgehört, den er diese Saison hat? Ich habe jetzt den Teil vielleicht übersehen.
Also ich habe zumindest mal so verstanden, dass es irgendwie 3 Millionen braucht und dass sie das als Ziel ausgegeben haben. Wenn ihr da im Sponsoring drüber seid, dann ist es ja wirklich, also wir haben so das Ziel, dass wir zumindest mal im Sponsoring bei uns, wir gucken ziemlich genau drauf, was ist echtes Cash-Sponsoring und wo haben wir noch Barter-Sponsorings mit drauf, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber was wir so an Cash-Sponsoring gucken, dass wir über 2 Millionen kommen, das wäre sehr gut, eine super Steigerung, gerade über die letzten 4 Jahre, das ist dann eine Steigerung von über 100% sogar. Wenn wir da auf 2 Millionen kommen und dann haben wir noch so, vielleicht so alles in allem 2,7, 2,8 Sponsoring-Volumen. Aber das ist von drei oder sogar mehr schon weit weg. Da seid ihr wirklich super aufgestellt.
Ich glaube, es kommt auch wirklich immer so ein bisschen auf die Region dann an. Ne? Und ich bin da immer ein großer Verfechter. Kannst eigentlich keinen Verein mit einem anderen wieder vergleichen. Das, was vielleicht bei euch in Stuttgart funktioniert, wird sehr wahrscheinlich bei uns in Duisburg nicht funktionieren und umgekehrt. Fakt ist, dass wir wirklich, was den Bereich Sponsoring und auch Ticketing, wir haben im Sommer über 6.000 Dauerkarten verkauft. Wenn ich jetzt dann die Hospi-Tickets etc. dazu zähle, dann siehst du schon ganz schnell, das ist mal ganz frei von Barter-Geschäften. Da kommt eine echte Summe zusammen und sollten wir jetzt in irgendeiner Art und Weise einen Zuschauer Durchschnitt von 18.000 erreichen, dann macht das auch mal ganz schnell 1, so und so viel Millionen nochmal aus, was natürlich für uns ein richtiger Bringer wäre. Aber das werden wir sehen. Ne? Das kann man jetzt, die Euphorie ist gerade extrem groß rund um den MSV. In der Stadt ist alles blau und weiß. Ich hatte gerade einen Termin noch mit Kollegen aus Berlin und aus Hamburg und sie sagten, wir waren gestern Abend hier. Das ist ja krass. Man kann ja, egal wo man hingeht, man sieht ja überall irgendwie was vom MSV. Und das ist wirklich, das ist gerade wirklich total spürbar. Und das zahlt natürlich dann im Moment auch gerade wirklich in die Sponsoring-Umsätze. Wobei natürlich, wenn ich über die 3, vielleicht geht es ja auch schon zu 4, da ist natürlich dann auch ein gewisser Anteil Barter drin. Ja. Das ist auch bei uns so. Insgesamt der Etat ist ja dann doch deutlich größer als bei euch, ohne jetzt auf die genaue Zahl einzugehen.
Das ist auch in Ordnung. Wir sind ja auch hier jetzt kein journalistischer Podcast, sondern uns geht es ja auch eher darum, so ein bisschen auch in die Geschichten dahinter so ein bisschen reinzuhören. Und du hast gerade eine ganz spannende erwähnt, Christian. Bei euch ist eine Euphorie entstanden. Das mag man ja nun mal erstmal gar nicht glauben. Ihr wolltet eigentlich aufsteigen und ups, auf einmal seid ihr abgestiegen und zum ersten Mal da in dieser 4. Liga unterwegs. Und das ist nun mal eine Herausforderung, da auch wieder hochzukommen. Auch trotzdem sagst du, Dauerkarten gehen nahezu auf 10.000 fast zu irgendwann und die Hütte ist voll und die Stadt ist blau-weiß. Kannst du einmal das Geheimnis verraten, was da passiert ist? Ich meine, alle anderen würden damit rechnen, dass ihnen die Hütte abgerissen wird oder alle rausgeschmissen werden, zumindest weil der Jahreshauptversammlung das gerufen wird. Was ist da passiert? Was habt ihr gemacht? Wo hast du diesen Zauberstab her, mit dem du das alles verändert hast da?
Also ich glaube, Punkt Nummer eins, was mir immer geholfen hat, dass ich, seit ich ein kleiner Junge bin und mit meinem Vater das erste Mal ins damals noch Wedau-Stadion gegangen bin, schon weiß, wie die Region tickt, wie dieser Verein funktioniert, wie die Leute rund um den Verein funktionieren. Ich glaube, das ist ein Vorteil, den hat man nicht, wenn man jetzt, keine Ahnung, aus Hamburg hier hinkommt und diese Position übernimmt. Habe die Position auch eigentlich nur übernommen, genau aus diesem Grund, weil es mein Kinderverein ist, wo ich mit meinem Papa hingegangen bin. Sonst hätte ich das, glaube ich, sehr wahrscheinlich auch gar nicht in der Art und Weise gemacht. Was wir dann für uns erkannt haben, nachdem wir, ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, was wir schaffen müssen, ich habe es vorhin gesagt, ich bin am 1. März hier hingekommen. Du weißt selber aus deiner Phase der Vermarktung, da ist so die Endphase der Vertragsverlängerung im Hospitalbereich und so weiter. Wir müssen ganz schnell es schaffen, spürbare Veränderungen, sichtbare und spürbare Veränderungen den Partnern zur Verfügung zu stellen. Und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut geschafft, dass ob es ein Bierdeckelvertrag war, der einfach für unheimlich witzige Kommentare gesorgt hat, aber der dann auch irgendwo ernst genommen worden ist. Ne? Und dann haben wir im Hospitality-Bereich alle Servicekräfte mit dem Trikot ausgestattet. Wir haben Veranstaltungen gemacht, die anders waren als das, was vorher beim MSV passiert ist. Und das hat dann dazu geführt, plus ein sehr, sehr emotionales Video, wo eigentlich die großen Partner des MSV Duisburg gesprochen haben und gar nicht wir, bis hin zu einem unserer Edelfans, Markus Krebs, der gesagt hat, mehr oder weniger, wo wollt ihr eigentlich sonst hin? Und das hat dann bei den Partnern für unheimlich viel Euphorie gesorgt, die dann ligaunabhängig verlängert haben. Plus, dass die Fans gesagt haben, krass, hier passiert irgendwie was. Hier auf einmal wird der MSV wieder sichtbarer. Warum ist das denn vorher nicht der Fall gewesen? Leider haben wir es dann nicht mehr geschafft, im Endspurt, obwohl es mal zwischendurch sogar gar nicht so schlecht aussah, die Liga zu halten. Und dann haben wir auch erstmal gesagt, jetzt müssen wir mal kurz in der Kommunikation Ruhe walten lassen, hatten aber eine Idee zu sagen, wir müssen, und dann diskutierst du mit dir selber, mit deinem Team, gemeinsam, Zusammenhalt etc., diskutiert man und dann kommt man aber auch erstmal in der Analyse dazu, was wollen wir eigentlich? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist die Analyse ja MSV versagt, also MS versagt. Und aus dieser versagt, haben wir gesagt, naja, und wenn wir jetzt weiterdenken, dann ist es eigentlich MS vereint, ne? Weil nur vereint, wenn wir diesen neuen Weg dann auch gehen können. Und das haben wir dann untermalt mit mehr sozialer Verantwortung. Also wir haben immer irgendwo diese Buchstaben des MSV aufgenommen und haben gesagt, okay, wenn wir der Leuchtturm dieser Stadt weiterhin sein wollen, dann müssen wir auch mal sagen, Mensch, das war scheiße, ne? Um aus dem Punkt zu kommen. Und das haben wir in sehr witzigen Videos rübergebracht zur Bewerbung der Dauerkarte. Und das ist so dermaßen durch die Decke gegangen. Also ich hatte so ein bisschen Befürchtung, wir hatten so drei Filme und nach dem zweiten war schon hier eine Euphorie in der Stadt, die konnte man gar nicht mehr halten. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, und jetzt haben wir noch einen dritten. Hoffentlich ist das überhaupt noch gut, aber die Story ist noch nicht ganz zu Ende erzählt. Und das hat für unheimlich viel Euphorie gesorgt. Und dann kam wirklich diese so, ja, ich bin dabei. Ne? MS vereint, ich bin dabei und jetzt gehen wir erst richtig an. Und das hat für diese Euphorie gesorgt, die wir natürlich dann mit vielen anderen Sachen noch untermalt haben. Mit Sicherheit auch ein großes Thema im Endeffekt, was wir erstmal so gar nicht vorhatten, war aber ein Ausrüsterwechsel, wir jetzt mit Adidas wieder auflaufen und ein Trikot gerade auch auf den Markt gebracht haben, was sehr an die glorreichen Zeiten des MSV Duisburg erinnert. Plus natürlich einer Darstellung mit Bernhard Dietz und unserem neuen Kapitän. Das hat nochmal so einen Push gegeben. Also ich habe es so auch noch nicht erlebt. Macht unheimlich viel Spaß.
Das hört sich ein bisschen Sehr cool. Das hört so ein bisschen auch nach Trotzreaktion an. Ich fand den Satz sehr cool. Wo willst du denn eigentlich sonst hin? Das muss man sich dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt ist das aus einer eigentlichen Niederlage, sprich Abstieg heraus entstanden. Matthias, bei euch war das ja, du hast gesagt, der Durchmarsch und fast Aufstieg. Da müsste man ja eigentlich sagen, boah, da herrscht eine Euphorie, da ist was entstanden. Wie ist da was, das Gefühl aktuell? Also aus Trotz kann es jetzt ja nicht sein. Gut, das könnte sein, ihr habt den Aufstieg ganz knapp verpasst, der Trotz entsteht daraus. Aber was für eine Euphorie, was für eine Stimmung spürst du da gerade im Netzwerk, insbesondere bei den Partnern?
Also grundsätzlich, als wir damals dann aus der dritten in der vierten waren, waren wir auch noch relativ euphorisch am Anfang. Also ich bin mir ziemlich sicher, Christian, er kriegt das gut hin. Bei uns ist es nicht gut geglückt. Und dann war es ein zweites Jahr vierte Liga und dann war es plötzlich sogar fünfte. Und dann wird man aus diesem mutigen, wir gehen direkt wieder hoch, doch deutlich, deutlich demütiger. Und der Verein hat sich in der Phase 5 Jahre fünfte Liga auch verkleinert, und übrig geblieben sind die wirklich nicht nur wegen dem Ergebnis da sind und die vieles mit dem Verein verbindet und hat sich dadurch gefestigt und ist dann wieder, wir sind auch ganz knapp ein Jahr davor nicht aufgestiegen aus der fünften in die vierte, da ging es ums Torverhältnis, letzte Minute auf irgendeinem kleinen Verein, Stadionsprecher sagt durch, herzlichen Glückwunsch Kickers, das andere Spiel ist aus, ihr seid aufgestiegen, wir jubeln und kriegen ein paar Minuten später mit, wir sind doch noch nicht aufgestiegen, haben es in der Relegation nicht geschafft. Also da hatten wir wirklich so einen Moment jetzt erst recht, wo wir es dann im nächsten Jahr ganz souverän geschafft haben, aus der fünften in die vierte zu gehen. Und dann war diese Erwartungshaltung, Kickers, fünfte Liga, die müssen ja alles gewinnen und dominieren als Profis. Die war weg und wir hatten plötzlich Aufstiegseuphorie und so ein bisschen Außenseiterbonus. Und damit sind wir wirklich toll, toll durchmarschiert. Eigentlich auch genau so lange, bis wir begriffen haben, ja, Moment mal, es kann ja wirklich klappen mit einem direkten Durchmarsch. Und diese Erwartungshaltung dann sich verändert hat. Das war wirklich total schwer und deswegen haben wir jetzt auch super viel Respekt vor der Saison gehabt, weil wir haben es wirklich geschafft, dass wir tief traurig aus der Saison rausgegangen sind mit dem Nichtaufstieg am letzten Spieltag als Vizemeister, als Aufsteiger und Vizemeister. Da waren wirklich ein paar Fragezeichen dahinter, wie geht man das jetzt an? Wir haben auch ein paar Wochen, einen Monat mal auf die Pausetaste gedrückt und mal jeden mit seinem Kummer die nötige Zeit da gelassen und waren jetzt sehr gespannt. Zum Glück haben wir ein besonderes Jahr, nämlich 125-jähriges Jubiläum Stuttgarter Kickers. Das war ein schöner Aufhänger, mit einem riesigen Jubiläumsturnier in die Saison zu starten. Wir pflegen eine sehr aktive Fanfreundschaft mit Regensburg und Linz. Die waren beide zum ersten Mal da. Das war ein richtig cooles Turnier für die Hardcore-Fans, natürlich ein besonders toller Moment. Das hat schon mal geholfen. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt auf die Dauerkarten schaue, die sind weit weg von dem, was Christian erzählt hat. Aber in Relation hatten wir im letzten Jahr Dauerkarten-All-Time-Record in 124 Jahren noch nicht so viel, wenn es auch nur in Anführungsstrichen 1600 waren. Und da sind wir jetzt auch schon fast wieder drüber. Das heißt, auch wenn man auf die Zuschauerzahlen beim ersten Spiel, erstes Saisonspiel schaut, hatten wir jetzt 4,5. Bei uns sind die Ferien ja schon voll im Gange. 4.500 Zuschauer, das ist kein Vergleich zu den Zuschauerzahlen, die wir am Ende der letzten Saison hatten. Da war es ein Schnitt von 6,5. Aber wenn man unser Auftaktspiel dieses Jahr vergleicht mit 4.500 Zuschauern, wenn man das vergleicht mit dem Auftaktspiel in der letzten Saison, erstes Jahr Regionalliga, volle Euphorie, da waren wir nur bei 3,5. So, also wir haben, obwohl eigentlich so ein Dämpfer am Ende der Saison war, auch da die Zuschauerzahlen jetzt gesteigert. Und ich glaube, sobald der Ball dann wieder rollt und sobald natürlich auch die ersten Tore da sind, die man bejubeln kann, ja, war ich jetzt schon sehr froh, dass die Euphorie dann auch ganz schnell wieder zurückkommt. Und dementsprechend war das wirklich schwierig. Es war eine tolle Phase, wo man mit der dritten Liga spekuliert hatte und schon mal so ein bisschen nach vorne blicken konnte. Die haben wir auch wirklich gut genutzt, um mit den Partnern über Verlängerung und über die neue Spielzeit zu sprechen und dann aber immer schon beide Szenarien angesprochen. Und dementsprechend sind wir sponsorenseitig eigentlich gut vorbereitet in die neue Spielzeit gestartet. Und ja, jetzt haben wir da auch die Zuschauer gut wieder mit an Bord. Die Fans sind sowieso mit dabei. Und dementsprechend bin ich jetzt aber auch richtig froh, dass es endlich auch wieder losgeht und man sich dann auch wieder emotional über Tore freuen kann.
Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt, glaube ich, gesagt, Matthias, das Thema Demut. Weil ich glaube, das eint uns. Jetzt kommt der große MSV und räumt mal kurz die Liga ab. Das wird nicht funktionieren. Und da haben wir auch ganz viel Wert drauf gelegt. Ich habe gerade gesagt, 24 neue Spieler. Viel wichtiger als nimmt er jetzt ganz sauber den Ball an, ist Mentalität und ist dieses Annehmen dieser Situation. Ich muss wirklich dazu sagen, die sind teilweise in unser Stadion gekommen und haben gesagt, wo muss ich unterschreiben? Das ist schon so bei vielen der Spieler gewesen. Aber es ist dann auch nicht so einfach, mal eben kurz, wenn du vorher das noch nicht so erlebt hast, vor 18.000 Leute zu spielen. Und ich habe das bei unserem letzten Spiel gegen Dortmund gesehen, die waren beeindruckt. Ne? Die sind hier rausgelaufen und du hast denen da, ich habe mir bewusst mal am Spielfeldrand angeguckt beim Warmmachen. Man hat den Leuten gesehen, okay, wow, das ist hier aber anders. Aber ich nochmal bei dem Thema demutig zu sein, das ist, glaube ich, ein Schlüssel, wenn es dann hinterher zum Erfolg führt, der dich ganz weit nach vorne bringt. Und das eint uns, glaube ich, egal, ob man jetzt schon knapp davor war oder in der nächsten Saison davor ist. Das werden wir alle sehen. Aber das eint uns da, glaube ich, schon.
Ja, und also unabhängig davon, dass man das Thema Erwartungshaltung sowieso nur ganz bedingt auch mit beeinflussen kann, aber das ist schon was super Spannendes. Und der Mix aus, wie demütig ist man und wie mutig ist man aber auch, das ist bei uns auch ein heiß diskutiertes Thema. Also zu welchem Zeitpunkt sagen wir, ja, wir wollen jetzt aber auch nach oben, was ist unseriös, was hilft aber auch irgendwie, um eine Euphorie zu schüren. Und ich glaube, das ist schon insgesamt eine spannende Balance, wo man sich ganz bewusst werden sollte, okay, wie ist es denn realistisch betrachtet? Wie wollen wir es für uns nutzen? Was hilft da, was hilft vielleicht auch nicht? Und ja, das ist sicherlich was wir auch intern immer diskutieren. Okay, wie viel Demut ist wo angebracht und wo hilft auch für dem Ganzen einfach mutiges, selbstbewusstes Auftreten? Und das muss ja noch lange kein Übermut sein. Wenn man da auch ist. Und dementsprechend, ein ganz interessantes Thema, absolut.
Wir haben jetzt, danke euch beiden dafür, insbesondere auch für die tiefen Einblicke, wirtschaftlich, strukturell, aber dann auch von dem, was die Stimmungslage angeht. Jetzt gibt es ja ein Thema, was die, wenn ich das so verfolgt habe, die Regionalligisten begleitet ist. Mensch, es ist nur dieser eine, der aufsteigen kann, nur dieser Meister. Und das ist halt so hart oder kann so hart sein. Christian hat vorhin ein Beispiel genannt. Aber auch ihr seid selber betroffen, Matthias, gewesen. Ist das eine Situation, ist das eine Regularie, die vielleicht auch mal überdacht, überholt gehört? Oder jemand, der so im zweiten Anlauf ist, ist dann ja vielleicht mehr noch davon betroffen? Jemand, der gerade erst sich zum ersten Mal in dieser Liga befindet, denkt sich, wieso gibt es da nur einen Aufsteiger? Was ist denn hier los? Also diese Situation um diese Aufstiegsregelung, wie seht ihr die? So ist es halt oder kann man da was bewegen? Hättet ihr Bock, da was zu verändern? Lohnt sich das? Was wäre die Lösung?
Also frag mal die Kollegen in der Regionalliga Bayern im Nordosten und was haben wir noch? Bayern?
Ja, Westen ist leider, sage ich schon, glücklicherweise nicht davon betroffen. Aber ich weiß, wo du drauf hinaus willst.
Ja, genau.
Wir haben ja das Glück, dass wir sofort aufsteigen.
Genau, fünf Regionalligen, Nord, Ost und Bayern, die drei Regionalligen, da steigt ja einer der drei direkt auf und die anderen beiden spielen das ja untereinander dann noch aus. Wenn ich da in der Liga unterwegs bin, da kann ich sehr gut verstehen, dass es super ärgerlich sein kann, ist, wenn du die Bayernliga dominierst, da mit Abstand Erster wirst und dann spielst du dein Entscheidungsspiel gegen Hannover 2, die packen ein paar Profis mit rein und dann hast du irgendwie zwei schlechte Tage und steigst dann nicht auf. Von daher, ja, ist immer, je nachdem, wovon man kommt, wenn es drei Aufsteiger in der dritten Liga gibt, dann ist einer sicherlich hart. Wenigstens haben wir den einen. Klar, ich habe genug eigene Baustellen hier, dass ich froh bin, dass ich da nicht die Verantwortung habe, die beste Lösung zu finden. Einher geht ja da auch immer die Frage mit, was machen wir eigentlich mit den zweiten Mannschaften, die ja in der dritten, in der vierten Liga noch mit rumspringen. Also grundsätzlich gibt es da, glaube ich, wirklich ganz unterschiedliche Perspektiven. Und klar, wir in unserer Brille müssen sowieso mit den Rahmenbedingungen das Beste daraus machen. Aber ich denke, Leute, die sich die Muße geben und sich damit beschäftigen, die werden auch zukünftig dann noch bessere Lösungen finden, wie die wir gerade haben.
Ja, ich glaube, du hast es gerade richtig gesagt, ne? Also es gibt viele Faktoren, die die Regionalliga beeinflussen. Das sind die zweite Mannschaften, die schon auch dann für einen ja nicht fairen Wettbewerb sorgen kann. Ne? Also wenn ich in der Vorbereitung Spieler noch runterschicke, die auf Platz stehen und gegen Mannschaften spielen, die dann gegebenenfalls haushoch verloren und 3 Wochen später spielen die halt nicht mehr dabei, dann sind das ganz andere Mannschaften. Jetzt kann man sagen, ja, bei anderen fallen auch verletzungsbedingt Spieler aus. Aber wenn ich Schalke, Dortmund und welche zweiten Mannschaften sehe, dann sprechen wir ja davon Spielern, die top ausgebildet sind und die teilweise auch schon international gespielt haben. Also ist ein Punkt, der mit Sicherheit die Regionalliga wie auch die dritte Liga stark beschäftigt. In der Regionalliga natürlich mit der Auswirkung, wenn eine Zweitvertretung es will, nach oben zu gehen in die dritte Liga, dann kann man eigentlich schon fast sagen, ja, dann lasse, weil dann wird es extrem schwer. Wir haben jetzt gerade das Glück, dass es in der Regionalliga West im Moment danach aussieht, dass es nicht hundertprozentig der Fall ist. Wird man zwar auch noch sehen, aber ich glaube, dass die Mannschaften, die in der Regionalliga West als Zweitvertretung ist, wenn man guckt, wo die ersten Mannschaften gerade sind und welche Herausforderungen die teilweise haben, dann glaube ich, ist der Fokus nicht unbedingt darauf, jetzt mit der Zweitvertretung auch noch in die dritte Liga aufzusteigen, weil das kostet ja auch extremes Geld. Beim Geld sind wir sowohl in der dritten als auch in der Regionalliga natürlich auch. Der Verband, der fordert schon relativ viel, in der vierten natürlich wieder runtergebrochen auf die Bedürfnisse, aber sie fordern doch relativ viel, was man erfüllen muss, aber es kommt nicht die Gegenleistung. Also ist der Verein immer darauf angewiesen, ganz viel selber zu machen. Wenn du viel Zuschauer reinkriegst, dann hast du natürlich da schon mal einen sehr großen Vorteil. Fernsehen gibt es im Endeffekt nicht. In der Regionalliga West wird mit Sport Total gearbeitet. Wenn man sieht, was da am Ende des Tages dann für eine Summe im Laufe einer Saison rauskommt. Ja, wenn alles super, super läuft, dann sind das vielleicht 25.000 Euro. Ja, also das rettet keinen Verein. Das ist eigentlich gar nicht. Und das sind Herausforderungen, die man dann hat, wo man mit klarkommen muss, wo man sehen muss, dass man seine Partner irgendwie mit an Bord behält, weil sonst wird es wirtschaftlich extrem schwer, diese vierte Liga zu spielen und auch im Endeffekt auch die dritte, auch wenn man da wieder ein bisschen mehr TV-Geld kriegt. Aber das hilft ja am Ende des Tages auch nicht.
Also das war so für mich auf der anderen Seite natürlich auch das Spannendste im Vergleich zu meinem normalen BWL-Studium. Dann, okay, was ändert sich im Sport eben mit diesem Nadelöhr und ob es jetzt ein Platz ist oder drei. Ja, am Ende ist es halt begrenzt und man weiß nicht genau, je nachdem, wie viel man investiert, da gibt es vielleicht noch einen zweiten oder dritten, der das genauso macht. Und das macht die Abwägung dann von wirtschaftlichen Aspekten und den sportlichen so spannend. Und generell, wo wir jetzt eigentlich insgesamt ganz gut fahren, ist, dass wir uns wirklich fokussieren auf Dinge, die wir in der eigenen Hand haben. So und was die anderen Vereine machen. Das hat man nur bedingt in der eigenen Hand. Aber grundsätzlich haben wir bei uns jetzt auch mit dem Hintergrund, es gibt nur einen Aufstiegsplatz beispielsweise, so festgelegt, okay, auf was können wir uns fokussieren, was den Erfolg wahrscheinlicher macht. Und das sind im Wesentlichen, ich glaube, bei jedem Sportverein, aber wir haben es relativ schmal mal runtergebrochen, dass es auch wirklich jeder versteht. Es sind drei Sachen, an denen wir wirklich tagtäglich arbeiten wollen, die es wahrscheinlicher machen. Also zum einen Tore, die Überschrift, also das ganze Sportliche, die macht es wahrscheinlicher, dass man aufsteigt. Und da ist dann genau das, was unser Sportdirektor macht, einen guten Kader zusammenzustellen, ein Trainerteam, professionelle Bedingungen, Nachwuchs, Infrastruktur. Das ist die Überschrift Sport mit Toren. Daran können wir ganz konkret arbeiten. Und ob die Tore dann vom Schiedsrichter gegeben werden oder ob der Gegner was dagegen hat, naja, das ist dann nicht ganz in der eigenen Hand. Tore ist die eine Überschrift. Um es wahrscheinlicher zu machen, auf diesen ersten Platz zu kommen. Die zweite Überschrift ist, eine sehr starke Familie zu haben. Familie ist die zweite Überschrift. Damit einhergeht natürlich auch eine starke Einnahmenseite damit zu haben, ja, was klar ist. Und eine starke Sponsoring-Familie erhöht die Einnahmen und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, auf den ersten Platz zu kommen. Und eine starke Fanbase, die zahlen ihre Tickets oder Dauerkarten, das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, Also eine starke Familie, da gibt es Bereiche, da können wir ganz konkret ran, um uns da besser aufzustellen, auch wirklich unabhängig von, bei uns gibt es ja auch noch einen zweiten Verein in der Stadt und andere tolle Bundesliga-Sportarten, aber auch das kriegen wir unabhängig von denen verbessert. Also wir haben die Tore, wir haben die Familie. Und die dritte Überschrift ist die Emotion. Das ist ja Expertengebiet von Christian wahrscheinlich auch mit dem Marketing eigentlich, der Marke, die nach außen zu tragen. Und auch da haben wir ganz konkrete Sachen angefangen von der Marke Stuttgarter Kickers. Was bedeutet das und was heißt es eigentlich dann für die Kommunikation nach außen? Und so haben wir da eigentlich jetzt diese drei Felder und versuchen uns dann weitestgehend zu lösen, von dem sind wir jetzt am Ende Erster oder nicht. Aber klar, das Ergebnis im Endeffekt, das beeinflusst natürlich richtig viel. Und das meint natürlich vor allen Dingen das Ergebnis auf der Anzeigetafel Richtung Tore, weil dann geht es eventuell mal richtig schnell weiter. Aber klar, die Bereiche hängen alle super zusammen. Wenn ich die Kohle habe, dann kann unser Sportdirektor vielleicht nochmal ein bisschen besser einkaufen oder einhalten. Und wenn ich die Tore habe, dann sind die Emotionen sowieso da. Aber ja, das vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt als diese Frage, ist das jetzt eigentlich gut, dass es nur einen Aufsteiger gibt und nicht drei oder nicht nur einen halben? Das, so sehe ich so unseren Job, gerade in meiner Position, der rechts und links von dem vom Spielfeld arbeitet, dass wir wirklich verstehen, wir haben alle auf der Handlungsebene Möglichkeiten, es wahrscheinlicher zu machen, ob es am Ende dann klappt oder nicht. Ja, das kann man nicht versprechen, hat Christian ja auch gesagt, aber man kann Einfluss drauf nehmen und das reicht dann zumindest zu meiner Motivation und auch zu unserem Umfeld, was wir jetzt hier gerade haben.
Und ich glaube, Matthias, es ist doch dann irgendwo auch so ein bisschen, weil wir von Sportarten kommen, wo wir das herkennen. Ja? Also beim Hockey oder beim Wasserball ist das ja in einer ähnlichen Bereich. Ja? Wir müssen auf uns gucken und wir müssen gucken, ich habe meinen Spielern früher auch immer gesagt, guckt morgens in den Spiegel, dann wisst ihr, ihr habt einen geilen Job gemacht. Aber wir werden nicht den großen Applaus von draußen bekommen, weil gar nicht so viele Zuschauer sind. Du hast vorhin gesagt, da freuen die Eltern sich, ja. Das ist, wenn du noch eine Freundin hast, dann die auch noch, ein paar Freunde sind auch noch da. Aber das war's dann. Und ich finde das eigentlich sehr gut zusammengefasst, wie du es gerade gesagt hast. Und ich denke immer, genau aus diesem Aspekt heraus, aus der starken Marke. Und wenn du eine starke Marke hast, wo jeder auch im optimalen Fall weiß, wofür es steht, dann hast du Möglichkeiten, Reichweiten aufzubauen und aus den Reichweiten kannst du monetarisieren. Und wenn du diesen Kreislauf hast, dann guckst du sehr stark auf dich selber und am Ende des Tages, wenn du monetarisiert hast, weißt du, dass du damit auch einen Kader zusammenstellen kannst, der dich hoffentlich nach vorne bringt. Nur nicht die besten Spieler bringen ja die beste Mannschaft, sondern es muss halt passen. Ne? Und das werden wir beide dann bei einem Bierchen hinterher nach der Saison sehen, ob es bei uns dann gepasst hat oder nicht. Also in dem Fall uns, meine ich uns beiden. Aber wir sind ja auf jeden Fall beide schon mal gut in die Saison reingekommen. Das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung.
Also jetzt, wenn man bei diesen drei Bereichen bleibt, wir sehen es dann so als drei Säulen vielleicht, um den Erfolg wahrscheinlicher zu machen. Und es ist ja wirklich so, als die Kickers da in der fünften Liga waren, dadurch, dass die Marke so stark war oder ist und dadurch, dass die Familie so groß war, hat es darüber weggeholfen, dass man die Tore halt nicht direkt so geschossen hat. Man konnte wieder professionell trainieren und in der letzten Saison, wo wir als Aufsteiger da völlig überraschend richtig viel Mannschaften wegballern, da haben die Tore total geholfen, die Emotion nochmal zu schaffen oder auch die Familie vielleicht den einen oder anderen mehr ins Stadion zu holen. Und deswegen, ich finde es in Ordnung, wenn der Spieler sagt, es geht um ihn und er ist der Wichtigste. Ich finde es auch in Ordnung, wenn der Fan sagt, das ist mein Verein und ich bin der Kern. Also je nachdem, wer sich da auch am wichtigsten nimmt. Ich glaube einfach, im Endeffekt sind alle Bereiche, wie du es ja auch gesagt hast, zahlen total aufeinander ein. Und wenn man das stimmig hinkriegt, ich war schon am Anfang ein bisschen skeptisch. Wir haben auch wirklich nochmal geguckt, auch mit einer externen Agentur, Markenkern Kickers. Mich hat es schon interessiert, warum denn in der fünften Liga da irgendwie 5000 Leute zu so einem Spiel kommen bei Wind und Wetter und da wirklich nochmal genauer drauf zu schauen, warum denn eigentlich Kickers. Und das war ein super Prozess im Nachgang, wo wir wirklich vom Ultra-Fan, der Familie, dem Gremienmitglied, einem Trainer, einem Spieler gefragt haben, warum eigentlich Kickers. Und da kam das nochmal ziemlich klar raus, der Markenkern, wenn man es so nennen will. Wir haben bei uns so die Überschrift, näher geht's nicht, jetzt nicht als Claim, das ist bei uns auf die Blaue ist so ein Leitspruch so, aber der so als Arbeitstitel, als Leitplanken, näher geht's nicht. Also wir wollen dieses nahbare Fußball pur, das ist der Kern. Und Nee, geht's nicht, ist so die Zielfrage, die wir uns in der Partnerbetreuung. Geht's eigentlich noch näher? Können wir noch näher erlebbar sein in dem Umgang mit den Spielern, im Umgang mit den Fans, bis hin zu unserem Social-Media-Auftritt? Deshalb sind die Bilder ein bisschen zu nah vielleicht dran gezoomt, das Logo ein bisschen zu groß, das passt gar nicht ganz drauf auf unseren Social-Media-Eintritt, weil noch näher könnte man nicht ran. Und das war wirklich, weil du es gerade angesprochen hast, mit dem Markenkern da nah bei sich sein, total gut. Es hat sich total ausgezahlt, weil es auch eine super Leitlinie dann ist für alle Bereiche. Und das fühlt sich gut an, wenngleich das auch immer super kontrovers auch diskutiert wird. Also wir haben viele Themen, wo ja näher geht's nicht, wir gar nicht danach handeln aus Sicht der Ultra-Fans, wenn es jetzt um 2 Euro Service-Pauschale, wenn man am Spieltag selbst kauft, geht, was ich aus der Perspektive auch super gut nachvollziehen kann, aber aus einer anderen Perspektive halt dann doch auch anders entschieden werden muss. Also was denn da wirklich Tradition, Fußball pur ist, da gibt es dann durchaus auch unterschiedliche Perspektiven, aber dass man so eine Leitlinie hat, an der man sich aufhängen kann und kritische Fragen entscheiden kann, das hilft uns total unbestritten.
Ja, und auch da haben wir wieder, glaube ich, Parallelen. Ne? Bei euch heißt es, näher geht nicht, bei uns heißt es, und das probieren wir ja auch wirklich zu leben, MS vereint, also MSV vereint. Ich glaube, da sind diese Parallelen da, die natürlich irgendwo ja jeder Sportverein hat. Und das ist ja jetzt nicht, da muss man auch nicht das Rad neu erfinden. Aber ich glaube, und das, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, jeder Verein tickt ja irgendwo ein bisschen anders. Und jeder Verein hat so seine Ecken und Kanten, die man kennen sollte und wo man dann auch ja die Rädchen drehen muss. Und ich glaube, wenn ich das so jetzt in unserem Gespräch hier mitbekomme, dann macht ihr das genau richtig und ich hoffe, dass wir es gerade auch genau richtig machen.
Und falls sich irgendjemand fragt, wo ist eigentlich der Stefan geblieben, der hat so wenig Fragen wie noch selten zuvor in seinem Podcast gestellt, weil die beiden haben sich einfach die Bälle die ganze Zeit zugespielt. Ich hatte nur einmal was hochgeworfen und dann kam dieses Gespräch dabei raus. Also vielen Dank, dass gerade euer Einblick jetzt auch in den Markenkern, in die Arbeit damit und das, was euch da wirklich auch berührt, um diesen Aufbruch, diesen Weg so weiterzugehen, dass ihr sportlich erfolgreich werdet. Sowas passiert ja natürlich auch auf dem Platz, aber auch ganz viel halt im Hintergrund in der Organisation und im Management. Daher war das sehr, sehr hilfreich. Matthias, du hattest noch eine Ergänzung.
Ja, mir kam das gerade noch, weil es vielleicht auch für andere Vereine ein gutes Beispiel ist. Mich hat es jetzt wirklich, also einer der Gründe, warum ich so gerne im Fußball arbeite, war dann wirklich auch nochmal motiviert. Wir haben in dem Bereich, wenn es um Emotionen geht, ich habe ja von unserem sehr schlanken Team auf der Geschäftsstelle berichtet. Und jetzt, wenn es um dieses Feld Emotionen, Marketing, wie tragen wir es nach außen geht, da haben wir tatsächlich nicht viel Budget. Aber wir haben es geschafft, da so wie der Sportdirektor sich eine Truppe zusammengestellt hat, seine Spieler, so haben wir da auch eine Truppe zusammen aus eben Ehrenamtlichen, die Social Media und Co. an Spieltagen und außerhalb nach vorne bringen und aber auch aus Agenturen, da kommen dann unsere Barterverträge her, die eben Bock drauf haben, Teil von diesem Projekt sind, die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen und diese Emotionen Kickers eben nach außen zu tragen. Und das hat wirklich super gut funktioniert. Klar, die Ehrenamtlichen sieht man sowieso an den Spieltagen. Die Agenturen, das sind auch 12 Stück ungefähr. Die sehen wir 14-tägig im kurzen Teams-Call. Da stimmt sich jeder ab über seinen Bereich. Und natürlich ist da irgendwie Experten für den Bereich Marketing und andere, die den Online-Shop machen. Ein Dritter, der die Digitalisierungsthemen vorantreibt und alles eben unter diesem Aspekt. Und so hat jeder seinen Platz. Wir hatten auch eine Saisonvorbereitung, auch in der Kabine. Jeder hat sein Trikot bekommen und da haben wir uns auf die Saison eingeschworen. Und jeder hat so seine Position. Und dann ist halt der Hüter der Marke, der das vorgestellt hat, der Torhüter meinetwegen. Und die Agentur, die im Performance-Marketing jetzt für uns arbeitet, das ist wahrscheinlich dann eher der Flügelstürmer. Und da haben wir super Erfolge rausziehen können. Und das ist wirklich so, klar, wenn wir über Meta da irgendwie Werbung schalten, den Zuckerberg haben wir noch nicht reingeholt, dann die müssen wir schon zahlen. Aber grundsätzlich diese ganzen Organisationen aus der Region, Unternehmen, Agenturen, die haben da richtig Bock drauf. Und das ist schon Vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man eine starke, traditionsreiche Marke hat, aber ich glaube im Fußball durchaus einen Weg, die so zu motivieren. Die Ehrenamtlichen, aber auch die Agenturen, und die profitieren dann auch wirklich davon, ja, wenn sie ihre Success-Story mitschreiben und miterzählen können. Und dementsprechend ist das sicherlich eine Sache, die mir wahnsinnig viel Spaß macht, da so auch meine Mannschaft sozusagen zusammen zu haben. Und dementsprechend, das wollte ich gerne auch teilen, weil das ist sicherlich ein guter Baustein gewesen, wie wir in dem Bereich uns jetzt echt auch verstärkt haben.
Das ist genau der Punkt, den ich jetzt euch beiden nochmal zugeworfen hätte. Insofern dir danke für diesen Impuls. Also Christian, was kannst du anderen Clubs empfehlen? Das muss ja nicht immer nur Fußball sein, weil auch das, was wir heute gehört haben, ist ja auch viel für andere Sportarten vielleicht auch mal ein Aufhänger oder ein Impuls. Was kannst du empfehlen? Was hat funktioniert? Wo sollen andere vielleicht eine gewisse Offenheit mitbringen?
Ja, ich habe ja in meiner Phase nach der Vorstandsmandat bei Fortuna Düsseldorf auch in der Selbstständigkeit gearbeitet und auch dem einen oder anderen, unter anderem dem Wasserball, ich will nicht sagen Tipps gegeben, sondern für die gewisse Projekte entwickelt. Daraus kam dann hinterher die Liga, die rockt, ne? Wenn Wasserball Musik wäre, wäre Rockmusik. Also man muss sich, glaube ich, immer stark mit dem Markenkern eines Sports, unabhängig vom Fußball, beschäftigen. Wofür steht man da? Und da kommt dann ja ganz schnell ist, familiär sind wir, bla bla bla. Das hat aber jede Sportart, um das ist mal ganz klar so zu sagen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man genau seine Ecken und Kanten herausarbeitet. Und wenn man einen Tipp geben kann, dann muss man auch mal sagen, steht mal dazu mehr. Sagt mal ganz genau, wenn bei euch irgendwie was auch nicht so ist, wie vielleicht in der großen Sportwelt ist, ja, das ist doch nicht schlimm. Dann macht doch daraus eine Chance. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, was mich immer irgendwie beschäftigt hat. Am Ende des Tages ist alles wichtig, was auf dem Platz passiert, aber dieses Drumherum beflügelt ja ganz viele Themen. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und wenn man es dann nochmal aus dem Markenkern, und da gehe ich jetzt mal vom Fußball weg, eines Produktes denkt, dann glaube ich, sind da genau die Chancen drin. Und das machen mir auch viele Sportarten viel zu wenig. Ich habe, sagen wir mal bei dem Vergleich, also beim Wasserball, die Liga, die rockt. Warum haben wir das so gemacht? Weil beim Wasserball geht's echt zur Sache. Und bei Rockmusik geht es auch zur Sache. Beim Hockey, die Liga heißt, lass mich kurz überlegen, ich habe es wieder vergessen. Siehst du, das ist genau der Mist. Ich habe es halt vergessen, wie die Liga heißt. Und es muss schon irgendwie was rüberkommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und man muss sich abgrenzen zu anderen Themen. Gerade bei dieser Überflutung, die du im Social-Media-Bereich hast, um überhaupt noch eine Relevanz irgendwo im Sport, wenn es eine Randsportart ist, zu haben.
Ich hoffe, ich habe es richtig recherchiert. Hockey, Bundesliga, mehr als ein Sport.
Genau, mehr als ein Sport. Da habe ich dann gefragt, was soll das denn halten? Was ist das denn, mehr als ein Sport? Also da ich viele Hockeyspieler kenne, jetzt den Matthias ja jetzt auch besser seit einer Stunde, weiß ich natürlich, was damit gemeint ist. Aber kann dir das einer beantworten, der draußen nicht in der Hockey-Bubble ist? Nein. Und dann ist die Frage, machst du es nur für deine Hockey-Bubble? Dann ist es ja in Ordnung. Oder willst du dich abgrenzen? Willst du klarer heraustreten? Und da bin ich immer großer Freund der klaren Kante.
Notiz an mich selber, wir nehmen demnächst jemanden aus der Hockey-Bundesliga hier in dem Podcast und lassen ihn dann antworten virtuell. Ihr Lieben, das war deutlich länger als...
Der Victor hat doch gewechselt, also...
Ja, den hatten wir ja schon. Der hatte seine Chance schon. Genau. Sag mal, das war jetzt sehr intensiv. Das war länger als geplant. Und ich muss zugeben, also 60-70% meiner Fragen, die ich vorbereitet hatte, habe ich gar nicht gestellt, weil ihr wart im Flow und habt auch über ganz andere Themen gesprochen. Das ist aber genau die Idee hierbei. Und daher danke ich euch ganz sehr. Das war großartig. Und vor allen Dingen war das der Einblick, der uns vielleicht an anderer Stelle, wenn wir uns nicht mehr mit der Regionalliga beschäftigen, auch manchmal verwehrt bleibt. Also da ganz herzlichen Dank euch. Ich bin mir sicher, wir hören uns wieder, also mindestens ja mal nächste Woche in unserer zweiten Folge, aber denn irgendwann auch mal, wenn denn die anderen Ligen wieder für euch anstehen, die anderen Auswärtsplätze für euch relevant sind, dann wollen wir das Ganze mal ein bisschen begleiten, verfolgen. Vielleicht machen wir eine kontinuierliche Story draus. Einmal im Jahr gehört euch hier der Platz. und dann gucken wir mal, wo es euch hin verschlagen hat. Also, in der Kürze der Zeit, das letzte Grußwort, das ihr noch richtet an die Hörer. Ansonsten, ich sage Dankeschön für diesen ganz, ganz inspirierenden, tollen Podcast. Christian, fang du ruhig an.
Ja, es hat Spaß gemacht. Es ist schön zu sehen, dass wir etwa weiter in der Regionalliga spielen, auch wenn es örtlich andere Ligen sind. Wir haben beide den gleichen Traum, glaube ich. Und in meiner Zusammenfassung merke ich aber auch, wir sind beide bodenständig und zielorientiert. Und ich glaube, das bringt unser voriges Leben im Sport mit sich.
Vielen Dank dir. Matthias, dein Schlusswort für heute.
Ich greife das auf. Vielen Dank. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir die an der Wahrscheinlichkeitsschraube so drehen können, dass wir in einem Jahr dann ja uns live im Stadion gesehen haben und im Bestfall gegeneinander spielen.
Ja, da bin ich gespannt. Das würde ich ganz das gerne, wenn ihr deinen Platz zwischen euch für mich freihaltet.
Das machen wir.
Ist gebucht.
Sehr gut. Das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz herzlichen Dank. Bis dann. Ciao aus Hamburg. Und ich habe es gesagt, die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber vielen Dank euch fürs Zuhören. Deswegen mache ich jetzt schnell einen Abflug. Wenn euch das gefallen hat, teilen, liken, kommentieren und gerne weiterreichen. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn die beiden hier einmal zu ihrem kleinen Zukunftsbild-Experiment zusammenkommen. Bis dahin, beste Grüße aus Hamburg. Ciao, ciao.